Lagebild. Der Podcast für Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
Hallo Leute, herzlich willkommen bei Lagebild und das ist die erste Episode unseres neuen Podcasts. Was erwartet euch heute? Wir müssen natürlich darüber reden, was es bedeutet, dass Joe Biden auf eine erneute Kandidatur als Präsident in den Vereinigten Staaten verzichtet hat. Außerdem freuen wir uns. Wir haben einen Gast für den Lagevortrag zur Unterrichtung. Wir reden über Kriegstüchtigkeit mit Sönke Neitzel.
Meldung. Wir blicken in die Vereinigten Staaten. Dort zog Joe Biden am Sonntagabend deutscher Zeit seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit als US-Präsident zurück und nominierte wenige Minuten später seine Vizepräsidentin Kamala Harris als neue Kandidatin der Demokraten. Zwar sind die Delegierten der Mitte August stattfindenden Democratic National Convention durch den Rückzug Bidens nicht mehr an das Ergebnis der Vorwahlen gebunden, dennoch haben sich zwischenzeitlich namhafte Parteimitglieder wie Nancy Pelosi sowie Bill und Hillary Clinton hinter Harris gestellt. Und auch Demokraten wie Gavin Newsom und Gretchen Whitmer, denen zuletzt immer wieder nachgesagt wurde, dass sie selbst auf die Biden-Nachfolge spekulieren, haben Harris zwischenzeitlich ihre Unterstützung zugesagt. Dennoch gilt, die Delegierten des Parteitags können frei entscheiden. Die Zeit für weitere Kandidaten, sich für eine Nominierung zu positionieren, läuft aber immer mehr ab. Aus finanzieller Sicht wäre die Nominierung von Harris sicherlich vorteilhaft. Denn, da sie bislang mit auf dem Ticket Biden stand, dürfte sie die Wahlkampfmittel, insbesondere die großen finanziellen Zuwendungen der Großspender, unmittelbar für ihre eigene Kampagne nutzen. Für die Demokraten besteht nunmehr die Chance, mit einer neuen Kandidatin die zuletzt etwas demotivierte Basis wiederzubeleben und die in den USA so wichtigen Wechselwähler, die sich in Umfragen zuletzt immer öfters für Donald Trump ausgesprochen haben, zurückzugewinnen. Klar ist aber, auch die Demokraten werden sich im kommenden Wahlkampf nicht mehr leisten können, die Sicherheit Europas weiterhin zum Nulltarif anzubieten. Für uns bedeutet das, dass wir Europäer, insbesondere wir Deutschen, unabhängig vom Wahlausgang mehr in unsere Sicherheit investieren müssen. Den Demokraten werden diese Erwartungen im Fall eines Wahlsieges lediglich höflicher formulieren. Es bleibt also spannend, denn die nächsten Tage werden für die Demokratische Partei und die Wahlen im November entscheidend sein.
Lagevortrag zur Unterrichtung.
Und wir begrüßen im LVU Sönke Neitzel. Und wir wollen darüber reden, was bedeutet das eigentlich, kriegstüchtig zu sein, Herr Neitzel?
Ja, jeder meint was anderes. Es ist mit den Begriffen immer nicht ganz einfach. Also, es ist ja in der Militärgeschichte ein eingeführter Begriff, den wir schon im 19. Jahrhundert haben, aber auch in der Bundeswehr des Kalten Krieges. Es meint, dass Staats- und Gesellschaft und Armee in der Lage sind, einen Krieg zu führen. Und in früheren Zeiten waren das natürlich andere Kriege, da ging es auch um Angriffskriege, hatte Krieg eine andere Bedeutung. Und im Kalten Krieg und heute heißt das, in der Lage zu sein, sich zu verteidigen. Jetzt kann man fragen, warum heißt es denn nicht verteidigungstüchtig, verteidigungsbereit? Naja, es ist eben, verteidigungsbereit ist eben ein weicherer Begriff und kriegstüchtig macht eigentlich klar, um was es geht. Wenn hypothetisch in Russland das Baltikum angreifen würde, dann haben wir einen großen zwischenstaatlichen Krieg. Und wir sind immer noch in einer Zeit, in dem wir das scharfe Ende eines Krieges eigentlich aus dem Diskurs wegdeklinieren. Nicht? Also wir wollen eigentlich mit diesem Begriff Krieg nichts zu tun haben. Wir haben am 20. Juli die drei Reden gehabt, Kanzler, Verteidigungsminister, Generalinspekteur. Nur der Generalinspekteur hat den Begriff Krieg überhaupt in den Mund genommen. Die Politik vermeidet das wie der Teufel das Weihwasser. Und deswegen halte ich es für so wichtig, dass Pistorius diesen Begriff verwendet hat, weil es ein ehrlicher Begriff ist.
Was außerdem bedenklich ist, dass natürlich das Thema Sprachsensibilität gerade in Bezug auf Kriegstüchtigkeit und Zeitenwende vernachlässigt wird. Denn kriegstüchtig zu werden heißt auch, sich im Thema Sprache aufrecht zu machen. Und eine klare Sprache könnte uns dort auch, was Zeitenwende angeht, voranbringen. Ja. Wie sehen Sie das, Herr Neitzel?
Ja, aber es ist diese Geschichte geht ja noch länger. Also wir müssen sehen, dass in der Bonner Republik ja schon die Streitkräfte geduldet waren, alle Parteien 20% des Haushalts für Verteidigung ausgegeben haben. Aber das war kombiniert mit einer Weichspülung, sage ich mal, der Begrifflichkeiten. Also denken wir daran, dass Helmut Kohl gesagt hat, in den 80ern Frieden schaffen mit immer weniger Waffen, was ja nicht stimmte, weil man nämlich die Bundeswehr aufgerüstet hat. Aber das war, sagen wir so, die einzige Form, dass es vermittelbar war. Und dann kam nach 1990, hat man den Begriff Krieg, auch Kampf, ja völlig aus dem Referenzrahmen von Gesellschaft, zum Teil ja auch der Bundeswehr, herausdekliniert. Und man hat sich so ein bisschen die Welt rosa-rot gestrichen. Und da, dass dann die Schwierigkeiten, die wir mit dem Begriff haben, sind eigentlich Überbleibsel davon. Wir möchten mit dem scharfen Ende des Krieges nichts zu tun haben. Es gibt in der SPD eine Debatte gegenüber Pistorius. Mach es von mir aus, aber nenn es wenigstens nicht so. Dann können wir damit besser umgehen. Und das geht bis hin ins Soldatenlied. Das Soldatenlied spricht vom Tod und vom Heimweh traditionellerweise. Und wir haben bekanntermaßen aus dem Panzerlied die entsprechende Strophe schon 1990 gestrichen. So ist der Panzer unser ehrendes Grab. Das wollte man dann nicht mehr singen. Müsste man jetzt eigentlich wieder reinnehmen, wird natürlich nicht passieren. Also es ist so ein bisschen eine Unehrlichkeit und von der Politik so der Glaube, naja, wir dürfen die Leute nicht erschrecken. Und ich meine, Bevölkerung kann viel mehr vertragen. Es muss einfach um Ehrlichkeit gehen. Und deswegen halte ich den Begriff, auch dass der Minister ihn verwendet, für so wichtig.
Dass der Minister in seiner Sprache klar ist, ist jedenfalls ein Anfang. Ja. Gleichwohl sehen wir doch eine zunehmende Differenz zwischen Sprache und Handlung. Sprich, der Minister will, hat aber weder in der Regierung noch im Parlament für seine Vorhaben eine Mehrheit. Ob es um die Erhöhung der Haushaltsmittel geht oder die Wiedereinführung der Wehrpflicht, meinen Sie, diese Legislaturperiode wird es noch einen größeren wehrpolitischen Aufschlag des Ministers geben?
Tja, das ist ein sehr komplexes Bild. Natürlich hat sich viel verändert auch. Wir haben das Sondervermögen. Es ging schon auch ein Ruck durch die Bundeswehr. Jedem ist klar, es sind nicht mehr internationale Krisenmissionen, es ist Landesbündnisverteidigung. Die Planung der NATO laufen, die Planung der Bundeswehr laufen entsprechend. Da hat sich schon einiges verändert. Wir haben die Litauen-Brigade auch im Detail, was wir sagen, von außen gar nicht so beurteilen können. Insgesamt, und dann haben wir natürlich die Reformen des Ministers, oder zumindest er hat es so genannt, Spitzengliederung, Streitkräftestrukturen. Meines Erachtens haben wir nicht die nötige Geschwindigkeit. Und wenn wir beide jetzt mal resonieren, was sind denn eigentlich so große Reformprojekte, also die wir mal vergleichen mit historischen Reformen? Also da fällt uns natürlich die Heeresreform von Scharnhorst ein, der also das Justizsystem verändert hat, der die Beförderung verändert hat, der das Bildungswesen verändert hat, der letztlich in gut anderthalb Jahren, die preußische Armee vom Kopf auf die Füße gestellt hat, schließlich dann sogar die Wehrpflicht eingeführt hat. Also derlei große Projekte sehe ich nicht. Und
ein General meinte neulich auf die Frage, was sich seit der Zeitenwende geändert hätte, dass ein Teil der Soldaten sehr froh ist, dass sie jetzt wieder Soldatendinge tun können, üben, Alarm, Manöver. Und genau, ein so anderer Teil, ja, der hätte sich relativ schnell wieder hingelegt.
Genau. Und so war die Bundeswehr immer und so war die Bundeswehr immer auch im Kalten Krieg. Es gab sehr unterschiedliche soziale Realitäten und letztlich wäre ja die Aufgabe in einer Zeitenwende, wir müssen die soziale Realität jedes Soldaten verändern. Und nicht nur sagen Verwaltungsprozesse, da haben wir auch viel zu tun. Und ich sage nur mal Thema Arbeitszeitverordnung, Thema Sport, da haben wir noch viel Luft nach oben.
Jetzt waren wir gerade beim Thema Bundeswehr und Zeitenwende, aber Fakt ist, dass die Zeitenwende auch in der Gesellschaft ankommen muss, damit sie ihre Wirkung entfalten kann. Wie sehen Sie die Entwicklungen im Bereich Medien und Gesellschaft, wenn es um das Thema Zeitenwende geht?
Ja, also das unbedingt. Ich glaube, auch da haben wir ein sehr heterogenes Bild. Ich glaube, dass sich im Bereich der Medien am meisten verändert hat. Also, dass da die Zeitenwende unbedingt angekommen ist. Also, wir sehen ja eine unglaubliche Mediencoverage, was den Krieg in der Ukraine, aber dann auch eben die Bundeswehr anbelangt. Und die meisten Defense Editors, also die Journalisten, die über Verteidigung schreiben, kritisieren ja nicht Pistorius für kriegstüchtig oder für neue Panzerbeschaffung, sondern fordern eigentlich mehr. Das geht bis in den Spiegel hinein, in die Süddeutsche Zeitung, in die Zeit, also auch durchaus Medien, die der Bundeswehr auch kritisch gegenüberstanden. Also da hat sich, glaube ich, am meisten verändert. Am wenigsten verändert hat sich meines Erachtens in den Universitäten, also natürlich nicht an der Uni Potsdam, an der ich bin, aber an den meisten anderen. Auch da sind wir jetzt zum Beispiel im Gespräch mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, und anderen Institutionen doch mehr in Sicherheitspolitik und sicherheitspolitische Fragen Förderprogramme aufzulegen. Aber da tun sich die großen, also die Max-Planck-Gesellschaft, die Deutsche Forschungsgemeinschaft sehr, sehr schwer, bis hin zu den Bundeswehruniversitäten. Auch da gibt es immer noch Beharrungskräfte. Wir haben ja nach wie vor kein Master for War Studies an der Universität der Bundeswehr, den Universitäten der Bundeswehr. Also der akademische Bereich, da glaube ich, ist die Zeitenwende eigentlich noch praktisch überhaupt nicht angekommen. Sicher gibt es einige Veranstaltungen zur Ukraine, das will ich nicht kleinreden, aber dass wir da wirklich umschwenken, dass wir Förderprogramme machen, dass wir jetzt sagen, im Bereich der Politikwissenschaft, im Bereich der Geschichtswissenschaften eine neue Ausrichtung haben, das kann ich nicht sehen.
Herr Neitzel, was braucht es Ihrer Auffassung nach, damit die Bundeswehr kriegstüchtig wird?
Es sind viele Dinge, die Bundeswehr braucht, aber wenn wir mal groß denken, dann braucht die Bundeswehr Personal und sie braucht Geld. Und leider ist Boris Pistorius ja gescheitert mit seinem Versuch der Einführung eines schwedischen Modells der Wehrpflicht. Also, ich weiß nicht, 8% eines Jahrgangs einzuberufen. 30.000, 40.000 Männer und Frauen jedes Jahr. Und das halte ich für fatal, dass der Bundeskanzler das gecancelt hat. Das wäre ein wichtiger Schritt. Der zweite Schritt ist die auskömmlichere finanzielle Ausstattung. Also wir müssen in die Richtung gehen, dass 20% des Haushalts für Verteidigung ausgegeben wird, wie im Kalten Krieg. Aber um diese beiden großen Punkte einfordern zu können, muss die Bundeswehr sich stärker selber reformieren. Sie muss effizienter werden, sie muss schlanker werden. Nicht im Personalwesen, in der Rüstungsverwaltung, und so, in der Größe der Stäbe. Und da sehe ich zu wenig Bewegung. Da muss man eigentlich viel stärker durchgreifen. Und wenn wir vor 2, 3 Jahren richtig hart reformiert hätten, dann würden wir heute dann auch Ergebnisse sehen. Klar ist dann eine Bundeswehr auch erstmal für ein Jahr oder so mit sich selbst beschäftigt. Aber nur wenn man das wirklich tut, kann man auch wirklich nach außen argumentieren und die Hand aufhalten und sagen, wir brauchen mehr Geld und mehr Personal. Also das würde ich mir wünschen, diese drei Dinge.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Neitzel.
Ja, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Jetzt habt ihr Sönke Neitzel gehört. Ich finde, da waren viele bedenkenswerte Punkte dabei. Aber ich bin mir sicher, uns fällt da ja auch noch was ein. Julia, wie ist bei dir?
Ja, wir haben jetzt ganz viel über das Thema Zeitenwende und Kriegstüchtigkeit gesprochen. Mir ist am wichtigsten, dass wir Zeitenwende jetzt energischer vorantreiben. Das fängt in der Politik an, aber das hört in der Gesellschaft auf. Und ich finde, jeder Einzelne von uns muss sich klar machen, dass es jetzt an der Zeit ist, kriegstüchtig zu werden, was das bedeutet und wie man das jetzt am besten und schnellsten umsetzen kann.
Ja, ich denke auch. Für mich wäre aus der Truppenperspektive das Wichtigste, dass wir die Entscheidungskompetenzen wieder ein wenig nach unten verlagern, ein wenig in die Truppe verlagern. Nicht jede noch so kleine, noch so unerhebliche Entscheidung muss im Ministerium, muss von 3-Sterne-Generälen in den Truppenkommandos entschieden werden. Ich bin dafür, dass wir die Entscheidung wieder auf die Dienststellenleiter und auf die Kommandeure in der Truppe übertragen. Und der zweite Punkt, glaube ich, super wichtig, die Arbeitszeitrichtlinie. Da müssen wir dringend ran, aber ich glaube, das ist ein Thema, Peter.
Ja,
da kannst du auch was
erzählen. Oh mein Gott. Ich habe zwar immer mein Lieblingsprojekt, die Abschaffung der Soldatenarbeitszeitverordnung, die schon vom Namen her falsch ist, weil Soldaten nicht arbeiten, sondern dienen. Wenn man da wenigstens bei den relevanten Dingen Ausnahmen schaffen würde, aber dieses Rumdoktern an einem verkorksten System mit allen negativen Folgen, das ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel für diesen Bürokratiewahnsinn, von dem Neitzel sprach, und auch ein wenig für die Reformunfähigkeit, zumindest von Teilen des Systems. Da würde ich mir den Mut zu richtigen Entscheidungen wünschen. Da könnte der Minister auch nochmal angreifen. Also, wenn er ansonsten an seiner Fraktion scheitert, das kann er sicher regeln, wenn er will. Da würde ich ihm sofort helfend unter die Arme greifen und ihn auf jeden Fall unterstützen.
Wenn die Verbände und die ganzen Beteiligungsgremien ihn lassen, so wie man hört, sind die ja in erster Linie die, die da immer wieder Steine versuchen, in den Weg zu rollen.
Aber ja, jetzt bleiben wir aber mal hoffnungsfroh und
auf jeden
wir
Fall.
Haben jetzt auch viel kritisiert und wenn jemand das anpackt, dann finde ich, sollte er Unterstützung bekommen.
Aus der Dienstvorschrift.
nicht alles, was in der Bundeswehr Usus ist, steht in der Dienstvorschrift. Ich muss ja sagen, ich hatte früher so eine kleine Klatte, da habe ich mir die besten Ausbildersprüche reingeschrieben. Und einer meiner Lieblinge ist definitiv, sehe ich aus wie Markus Lanz oder warum wollen Sie mit mir diskutieren?
Jetzt muss ich aber mal fragen, Peter. Also Markus Lanz und also das ist doch schon ein bisschen länger her bei dir, oder?
Du meinst, dass ich das als Unteroffizier meinen Rekruten an den Kopf geworfen habe?
Ja, da gab es Markus Lanz noch nicht, oder?
Du kannst beliebig jeden Talkmaster da einsetzen. Joko Klaas oder Arabella Kiesbauer, whatever. Auf jeden Fall ist diese Unsitte, zu viel zu diskutieren und nicht einfach mal zu machen, glaube ich, zeitlos bei Rekruten.
Zweifelsohne.
Julia, mach dich auf was gefasst.
Das wird, glaube ich, immer so bleiben, ne? Aber du, solange man da mit der Zeit geht und mit Joko und Klaas, mit denen würde ich, glaube ich, noch aufnehmen wollen, mit Markus Lanz eher nicht.
Naja, also wir werden das dann genau überprüfen, wenn du deinen Einberufungsbescheid hast. Aaron und ich arbeiten ja dran und wir halten euch auf dem Laufenden.
Das ist nur noch eine Frage der Zeit.
Gebt euch mal mehr Mühe, würde ich sagen, ne? Da ist ja noch nicht viel passiert.
Ja, das wollen wir jetzt nicht beim BA-Pers abladen. Das kann dann noch dauern, wie wir wissen. Okay, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein, wenn es darum geht, Julia wird Rekrutin.
Lagebild ist ein Podcast von Charlie Delta Uniform. Moderation Julia Müller, Aaron Appun und Peter Tauber. Konzept und Produktion Timon Radicke. Für weitere Informationen lohnt sich ein Blick in unsere Shownotes oder auf unsere Homepage.